Cool, oder? Hat's euch gefallen? Richtig cool, oder? Ja, ich find's auch mega. Ich liebe Hebräisch. Ich glaube wirklich, Hebräisch ist die Sprache Gottes. Ich glaube es wirklich. Und ich glaube, Latein ist die Sprache des Teufels. Also wenn ich so Lateinisch höre, da wird's mir immer schlecht. Das hört sich für mich unheimlich an, wie so eine schwarze Messe. Aber wenn ich Hebräisch höre, dann ist es irgendwie cool. Ich habe gar nicht gewusst, was Gott heute Morgen an Wort für euch hat. Ich habe dann erst heute Morgen die Predigt empfangen und habe dann jetzt so noch gedacht, Mensch, es passt ja wie die Faust aufs Auge schon wieder, gell? Und habt ihr gemerkt, es ging um die Namen Gottes in den ganzen Liedern. Ja, Immanuel heißt Gott mit uns. Ja, und dann kam drauf, dass uns Gott nie verlässt. Ja, und noch ein paar so Dinge. Ja? Also das fand ich schon stark, oder? War mal was anderes wie sonst. Und dann hat mich der Herr heute Morgen reingeführt in Hebräer 11. Und dann dachte ich, Hebräer, auch wieder lustig, ne? Aber Hebräer 11 ist eine der besten Bibelstellen in Machen Neue Genfer, Lydia. Und da geht's um den Glauben, das kennt ihr alle, haben wir schon einige Male angeschaut, aber ich glaube, es ist nicht genug, sich das nochmal anzuschauen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo das immens wichtig wird, dass wir A, wissen, wer Gott für uns ist, und zwar ganz, dass wir wissen, wer Jesus für uns ist, ja, und dass wir wissen, dass wir glauben. Der Glauben wird, glaube ich, elementar wichtig für uns. Vor 10 Jahren noch, da war es nicht so entscheidend, ob du glaubst oder nicht glaubst. Es war noch so eine Zeit, wo man in Gemeinden Stühle gewärmt hat. Aber jetzt, glaube ich, gehen wir in eine Zeit rein, wo der Glauben immer wichtiger wird. Merkt ihr das? Also egal, wie du die Nachrichten einschaltest, es kommt nur noch Negatives. Es kommt nur noch Negatives. Ja, und du hörst von Kriegsgerüchten, Kriegsgeschrei hier, da und dort, Erdbeben, da und dort, alle möglichen Sachen. Jesus hat es vorausgesagt in Matthäus 24, dass diese Dinge kommen werden. Und er hat immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht. Ja, und wir haben eine tolle, tolle Predigt von Vanessa bekommen über die Namen Gottes, über die Eigenschaften Gottes. Und wenn Gott heißt, dass er der Treue ist, wenn es einer seiner Namen ist, dann müssen wir auch verinnerlicht haben, Gott ist treu. Das ist nicht nur wie bei in der Werbung, wo was draufsteht und nichts drin ist, ja, sondern es ist wirklich so bei Gott. Er ist der absolut Treue und er wird uns nie verlassen noch versäumen. Immanuel, Gott mit uns. Amen. Er ist Adonai, der ewige Gott. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was ist denn der Glaube? Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung, ist ein Erwarten der Zusagen Gottes, dass sie sich erfüllen. Der Glaube ist die Überzeugung in dir, dass Gott nicht lügen kann. Wir haben uns das angeschaut Anfang des Jahres. Die Predigt heißt Lüge, Lügner lügen, glaube ich, oder umgekehrt, ist ja egal, kommt doch selber raus. Und diese Dinge sind immens wichtig. Gott geht mit uns Schritte. Merkt ihr das als Gemeinde? Auch wenn jeden Sonntag jetzt gerade eine andere Gruppe ist. Aber du musst die Predigt von letzter Woche hören, sonst kommst du diese Woche nicht mit. Und wichtig ist, dass wir frei werden von den Lügen. Denn Lüge blockiert uns. Lüge hemmt uns. Lüge lässt uns nicht kämpfen. Lüge lässt uns nicht stehen. Richtig? Ich kann nicht an der Front als Soldat kämpfen, wenn ich das Gefühl habe, im Hintergrund macht der König vielleicht irgendwelche Verhandlungen. Ich soll da vorne kämpfen und er verhandelt mit dem Feind. Da fühle ich mich nicht gut dabei. Da frage ich mich, ja, dann brauche ich doch eigentlich nicht mehr weiterkämpfen. Oder wenn ich denke, es kommt kein Nachschub. Der beste Panzer der Welt fährt nicht weit, wenn der Tank leer ist. Er schießt auch nicht weit, wenn keine Munition kommt. Und wenn der Magen leer ist, kämpft man schlecht. Ohne Mampf kein Kampf, hieß es beim Bund. Ja? So geht's auch uns Christen im Geist, wenn wir das Gefühl haben, Gott steht nicht vollkommen hinter uns, weil der Teufel sagt, sollte Gott gesagt haben, dann kämpfen wir nicht, weil es uns zum Nachdenken bringt. Und ein Soldat, der an der Front steht und nachdenkt, der schießt nicht. Ein schlechter Soldat. Weil irgendwie seinen Job verfehlt. Oder hat nicht verstanden, um was es geht. Weil wenn der Feind kommt, der wird schießen. Der fragt nicht, ach, bist du gerade am Nachdenken, dann komme ich in 5 Minuten nochmal. So ist auch der Teufel nicht. Wenn er kommt, kommt er. Der Glaube ist dein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das, was einen natürlichen Menschen völlig überfordert, der nicht glauben kann, dass es einen Gott gibt. Richtig? Ganz oft haben Menschen zu mir gesagt, zeig mir mal dein Gott. Damals war ich noch nicht so weise wie heute, heute habe ich gute Antworten. Ich sage zu denen, zeig mir mal den Wind. Ja, da wackelt der Baum, sei, nee, das ist nicht der Wind, der Baum wackelt. Ja, da fliegt der Staub, das heißt auch nicht der Wind, der Staub. Du kannst den Wind nicht sehen. Aber keiner wird auf die Idee kommen und sagen, es gibt keinen Wind. Wind kann man nicht sehen. Genauso wenig den Strom, zeig mir mal den Strom. Ja, ich zeig dir eine Stromleitung, die Stromleitung ist nicht der Strom. Strom ist unsichtbar, den kann man nicht sehen. Aber ich habe noch keinen Ungläubigen getroffen, der sagt, ich bin überzeugt, es gibt keinen Strom und ich beweise dir das und fasse die Leitung an. Weil der macht dann Elvis Presley in den 50ern. Shake, baby, shake. Ja? Vielleicht sogar noch besser als Elvis, aber nicht so lange wahrscheinlich. Ja. Okay? Halleluja. Wir sind überzeugt von dem, was unsichtbar ist. Und alles Sichtbare wurde geschaffen aus der unsichtbaren Welt. Wir wissen das, wir sind davon überzeugt. Die Menschen in der Welt nicht. Die glauben nur, was sie sehen. Was sie nicht sehen, ist für sie nicht existent. Wir glauben nur, was wir nicht sehen. Amen. Hast du den Heiligen Geist schon mal gesehen? Hast du Jesus schon mal gesehen? Du glaubst aber trotzdem an ihn. Warum? Weil du seine Power erlebt hast. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Hammer, oder? Ich habe das Simon Luther gelesen, aber ich finde Genfer gut. Christus baut in dir Glauben. Und dieser Glauben ist immens wichtig, weil wenn es drauf ankommt, musst du davon abbuchen. Wenn Situationen kommen, die schwierig werden, brauchst du Glauben. Amen. Und weißt du, was gut ist? Der Glauben ist deine Prophylaxe, bevor die Krankheit kommt. Es ist dein Schutz, es ist deine Schutzimpfung Gottes. Der Glaube ist die Schutzimpfung Gottes vor dem Virus des Feindes. Amen. Das ist wichtig für dich. Alles, was der Teufel tut in dieser Welt, ist, dich abzubringen vom Glauben. Weil wenn er das schafft, hat er dich besiegt. Wenn du nicht mehr glaubst, dass Gott dich liebt, wirst du schnell, ganz, ganz schnell Lieblosigkeit spüren. Wenn du nicht mehr Freude hast, letzte Woche hat Vanessa uns über die Freude gepredigt. Ich habe gemerkt, wie ich die ganze Woche attackiert war mit so einer Freudlosigkeit. Das ist normal. Das bestätigt nur, dass das Wort wahr ist. Und du musst dann im Glauben eine Entscheidung treffen und sagen, mir geht es gut, ich bin freudig, die Freude am Herrn ist meine Stärke, obwohl ich gerade total das Gegenteil spüre. Überzeuge ich mich selbst aus meinem tiefsten Innern und zapfe diesen Glauben an, der in mir ist, und sage, ich bin trotzdem freudig. Mir geht es gut in Christus Jesus. Amen. Das macht keiner für dich. Wir hoffen immer, da klingelt einer oder eine Schwester ruft an und sagt, du, wie geht's denn dir heute? Ich habe gerade den Eindruck vom Herrn, ich soll dich anrufen, dich fragen, wie es dir geht. Und mir geht's gerade gar nicht so gut. Es ist gut, dass du anrufst. Mann, wenn du so einen Job hast, das hältst du nicht lang durch, glaub mir das. Das ist, nach ein, zwei Tagen bist du ausgelaugt. Und das ist auch nichts, was solche Schafe will man nicht, oder? Wollt ihr so Schafe sein, die immer einen brauchen, der sie anschuckt? Viel besser ist es, dass du deinen eigenen Glauben in dir baust. Einen tiefen Glauben in dir und trainierst und anzapfst und es übernimmst, was wichtig ist. Amen. Gerade im Lied, wo es stehen geblieben ist, habe ich gemerkt, oh, da kommt so ein Zorn in mich. Fleisch. Nicht gegen Lydia, sondern der. Und da habe ich gedacht, nee, nein. Ich entscheide mich jetzt, Gott zu loben, habe meine Hand hoch, bupp, ging es weiter. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich ganz oft in meinem Leben erlebe, wo ich immer wieder vor eine Entscheidung gestellt bin, rege ich mich jetzt auf oder bleibe ich im Frieden. Auch der Frieden ist eine Entscheidung aus dem Glauben. Der Teufel will uns immer aus dem Frieden ziehen mit Umständen und uns Panik machen, uns Angst machen. Die Frage ist, bleibst du im Glauben oder nicht? Bist du sein HB-Männchen, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Oder bleibst du ruhig und sagst, Teufel, was willst du denn eigentlich? Nicht mit mir. Amen. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein. Bist du überzeugt? Voll und ganz. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du manchmal noch strauchelst oder zweifelst? Gott ist gut, wisst ihr das? Gott ist gut. Gott hat immer gute Dinge für uns. Die Frage ist, sind wir auf Empfang? Sind wir auf Empfang? Empfang heißt, ja, Amen, Gott, so ist es. Wenn du einen Job brauchst, musst du Gott vertrauen, dass er den besten Job für dich hat. Wenn die Krankheit an deine Türe klopft, darfst du nie vergessen, das ist illegal. Jede Krankheit an deinem Leib ist illegal. Der Teufel kommt und sagt, ja, du hast jetzt Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Ellenbogenschmerzen, weil dein Ellenbogen ist verschlissen. Dein Rücken ist krumm von der vielen Arbeit. Deine Knie sind kaputt. Das, solche Sachen darfst du nicht glauben. Du musst sagen, die Bibel sagt, ich erneuere mich jeden Tag wie eine junge Hirschkuh. Steht im Wort. Ich breite meine Flügel aus wie ein junger Adler. Ich habe Kraft wie ein junger Stier. Ich lechze nach dem Herrn wie ein junger Hirsch. Solche Sachen musst du über dir proklamieren. Amen. Wir schauen uns gleich noch einige Sachen an. Ich habe heute viele Verse. Ich weiß nicht, ob wir die alle schaffen, aber wir gehen so weit, wie wir gehen können. Und schauen uns Glaubenstiger im alten Bund an. Menschen, die Gott absolut vertraut haben und haben das Ziel erreicht. Und dennoch haben sie nicht das gehabt, was wir jetzt haben. Sie glaubten Gott, sie gingen mit Gott, sie vertrauten Gott. Viele Dinge, die sie taten, waren prophetisch für Christus, auf Christus hin. Schauen wir uns gleich an. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung. Wisst ihr, jeder Arbeitnehmer hat 4 Wochen lang ein Glaubenssystem. Er glaubt, dass er am Ende vom Monat Geld bekommt. Sonst wird er nicht arbeiten 4 Wochen. Er arbeitet 4 Wochen umsonst. Er kriegt nicht abends eine Lohntüte. Er arbeitet 4 Wochen. Stimmt's? Ich lache immer, wenn Menschen sagen, ich glaube nicht. Ja. Es gibt keinen Mensch, der nicht glaubt. Jeder glaubt irgendwas. Und nach 4 Wochen kriegst du deinen Lohn. Das ist ein Glaubenssystem. Ein ganz banales, aber es ist ein Glaubenssystem. Richtig? Du kannst auch zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte gerne jetzt meinen Lohn für den Monat und dann fange ich morgen an. Das sagt er, ist in Ordnung, aber nicht mit mir. Denn er glaubt auch an das Glaubenssystem. Richtig? Okay. Nächster Vers. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Du darfst jetzt nicht denken, ich bin ja gar kein Jude, sind ja gar nicht meine Vorfahren. Wenn du verstehst, dass Abraham der Glaubensvater ist und alle, die glauben, sind Nachkommen Abrahams, dann hat das nichts mit deinem Fleisch zu tun oder ob du albanisch, deutsch, griechisch, russisch oder was auch immer bist. Damit hat es nichts zu tun. Es geht um den Glauben. Wir lesen über den Glauben. Jeder, der glaubt, ist ein Nachfahre von wem? Wer weiß es noch? Abrahams. Deswegen steht es hier. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und ganz oft stehen in der Bibel Namen von Menschen, weil Gott ihnen Ehre gibt, die ihm glaubten. Und ganz oft steht von Leuten, die Gott nicht glauben, gottlos waren, steht immer nur der Reiche. Der Name steht nicht in der Bibel. Aber von dem die Geschwüre geleckt wurden, steht sein Name in der Bibel. Wer weiß noch, wie er heißt? Lazarus. Gut, wenn man eine gläubige Frau hat. Lazarus steht drin. Lazarus lag vor dem Haus des Reichen und seine Geschwüre wurden von den Hunden geleckt. Wenn wir den menschlich sehen, sagen wir, was ein Loser, Und der Reiche feierte Partys bis ans Ende seiner Tage. Und dann lesen wir, lag der Reiche im Totenreich in Abrahams Schoß, der Lazarus in Abrahams Schoß im guten Teil des Totenreiches und der Reiche war wo? Im Feuer. Und wir wissen, dieser Teil ist geleert, nachdem Jesus auferstanden ist. Niemand kommt mehr ins Totenreich von den Guten. Aber wir lernen dadurch, dass Lazarus vor Gott einen Namen hat, der Reiche nicht. Amen. Und wir werden das hier gleich noch mehr feststellen. Nächster Vers. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Nur durch Glauben. Deswegen können Wissenschaftler und kopfgesteuerte Leute das nicht verstehen. Was, die Erde soll nur 6000 Jahre alt sein? Das geht doch gar nicht. Wo waren denn die Dinosaurier? Wenn du die Bibel liest, bei Hiob liest du, dass Dinosaurier mit den Menschen gingen. Die kannten die. Die waren nicht vorher, die waren zugleich. Da ist ein Drache beschrieben, ein Dinosaurier, so genau, wie die Wissenschaft es gar nicht beschreiben kann, steht es bei Hiob. Wie seine Zähne sind, wie sein Nacken sind, wie sein Panzer ist, wie sein Schild ist, musst du mal lesen. Über Speere lacht er, wenn man die nach dem wirft. Wer hat denn die Speere geworfen? Die Engel? Nee, das waren Menschen. Aber du kannst es nur im Glauben greifen, sonst wird der Verstand dich übernehmen. Und der Verstand arbeitet immer über diese Welt. Wichtig, dass du dich nicht fütterst mit der Welt, sondern mit dem Glauben. Amen. Das ist ein Unterschied. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Was ich euch schon gesagt habe. Okay? Wichtig für uns, dass du das nie vergisst. Weil der Teufel sagt immer, schau mal, was siehst du? Und Gott sagt auch, schau, aber mit dem Herzen. Im Herzen glaubst du. Der Teufel will immer, dass du mit deinen Augen schaust und guckst, was du nicht hast. Und wenn du immer nur siehst, was du nicht hast, kannst du Gott nicht Dank sagen. Und wenn du nicht Dank sagen kannst, kommst du nicht in die Freude. Und die Freude am Herrn ist deine Stärke. Also Leute, die vom Teufel immer wieder aufs Glatteis geführt werden, aufs Glatteis des Schauens mit den natürlichen Augen. Oh, guck mal, der hat schon wieder ein neues Auto. Oh, guck mal, oh, guck mal, was der Nachbar wieder gebaut hat. Und du wirst nie in eine Freude kommen, weil du immer denkst, du bist benachteiligt. Alle sind bevorzugt und du bist benachteiligt. Anstatt anzufangen zu sagen, danke Herr für mein Dach über dem Kopf. Ich habe fließend Wasser, ich habe Warmwasser, ich habe eine Wohnung. Wenn es auch nur ein Zimmer ist, ist egal, du hast eine Wohnung. Du schläfst nicht auf der Straße und nicht im Winter. Du kannst duschen, du hast Klamotten, du hast keine Läuse in den Haaren. Leute, wir haben, versteht ihr? Gott ist gut. Nächster Vers. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Weil er glaubte. Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott was? Vertraute. Du kannst nur jemand vertrauen, dem du glaubst. Das sage ich euch immer. Wenn ihr am Samstag umzieht und ihr fragt mich, ob ich euch helfe und ihr glaubt mir nicht, weil wenn ich sage, ja, ich komme, ja, der Thomas hat gesagt, komm, nein, komm bestimmt nicht. Kannst du mir nicht vertrauen? Geht nicht. Wenn du mir aber vertraust und ich sage, ich komme, ich bin am Samstag um 7 bin ich da, dann entspannst du dich. Weil du weißt, der hat gesagt, der kommt, der kommt. Der vielleicht steht am Stau, aber der kommt. Amen. Das ist ein Unterschied. Und Abel glaubte Gott und vertraute ihm. Nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Richtig? Abel glaubte Gott. Was glaubte er Gott? Dass nur durch Blutvergießen Sündenvergebung ist. Deswegen opferte er Tiere. Sein Bruder Kain hatte Weizen. Er sagte, ich bring Gott Weizen. Gott sagt, Weizen will ich nicht. Blutvergießen. Versteht ihr? Er wollte Gott nicht glauben. Er sagte, hey Gott, du gehst mir auf die Nerven mit deinem Blut. Ich gebe dir ein Opfer. Nimm mein Opfer an, mach es so, wie ich es will. Wie nennt man das? Rebellion. Und dann kam Zorn in sein Herzen aus Eifersucht. Und wir wissen, was dann passierte. Weiter. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Das wisst ihr. Der 7. nach Adam war Henoch. Er wurde lebendig entrückt in den Himmel. Krass, oder? Wenn Gott so eine Sehnsucht nach dir hat, dass er sagt, hol den Kerl her, ich halte es nicht mehr aus ohne. Das ist was. Da ist was drin, oder? Ohne dass dieser sterben musste. Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Wenn du im Glauben lebst, bist du Gott gefällig. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt das Wort. Okay? Nächster Vers. Und ohne, ich bin sehr prophetisch, sorry. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, wer in die Gegenwart Gottes will, wer ihn erleben will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Bete ich fast jeden Sonntag vor der Predigt. Gott ist ein Belohner von denen, die ihn suchen. Amen. Es gibt Christen, die sind so dumm. Ich höre den Spruch immer wieder. Oh, wenn Gott was von mir will, der weiß, wo ich wohne. Menschen sind nicht mal so dumm und machen das und besuchen dich, wenn du so drauf bist. Richtig? Warum soll Gott es machen? Wenn er es macht, dann sei froh, es ist einzig und allein nur Gnade. Aber das ist nicht die richtige Art und Weise. Amen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Und jetzt siehst du, wo der Kampf auf Erden ist. Geht immer um den Glauben. Der Teufel will den Glauben aus dir rauben. Das hat er bei Adam und Eva gemacht. Er hat es bei Jesus versucht, in der Versuchung. Er wollte ihn reinlegen. Hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Da, wo Adam versagt hat, hat Jesus den Test bestanden. Gott sei Dank für uns. Wir folgen nicht Adam, wir folgen Christus, der den Test bestanden hat. Amen. Nächster Vers, und wir müssen ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? 120 Jahre hat er Bäume gefällt, gesägt, gehobelt, genagelt, mitten auf dem Land, weit und breit, hunderte Kilometer entfernt vom Meer. 120 Jahre lang. Ich glaube, wir würden nicht mal 120 Stunden aushalten, wenn wir irgendwas machen müssten, wo wir nichts sehen. Wären wir schon bockig, zornig und muss das sein und was verstehe ich nicht? Hat jetzt Gott wirklich gesagt? Hier lesen wir von Leuten, die nicht mit Gott diskutiert haben. Wir lesen hier von Leuten, die eine Anweisung empfingen und sagten Ja und Amen. Weil sie was? Gott glaubten. Weil sie wussten, der allmächtige Gott Adonai, Elohim, El Shaddai, kann nicht lügen. Amen. Lesen wir weiter. Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Glauben ist immer vor dem Sehen. Wenn ich sehe, brauche ich keinen Glauben mehr. Dann ist es in Existenz gekommen. Glauben brauche ich vor dem Sehen. Haben wir vorhin gelesen. Ein Überzeugtsein von dem, was noch nicht ist, aber dann, dass es kommt. Okay? Eine Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Ein Überzeugtsein von dieser Wirklichkeit. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Hammer, oder? Der Glaube. Nächster Vers. Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Wow. Stell dir vor, Gott sagt zu dir, pack deinen Rucksack, lass alles liegen und stehen, kümmere dich nicht mehr drum und geh los. Ja, wohin, sage ich dir noch. Was soll ich da, sage ich dir noch. Wozu ist es gut, sage ich dir noch. Wer von euch, hurra, danke Gott, super, endlich geht was los, Abenteuer. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, wir würden anfangen zu, ja, was ist mit meinem Haus, was mit meiner Wohnung, was mit meinem Job. Richtig? Komm sehr ehrlich heute Morgen. Er verließ seine Heimat und zog an einen Ort, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz, irgendwann mal. Keine Urkunde hier, das gehört dir, lauf mal dahin. Wenn Gott dir sagen würde, hey, ich schenke dir einen Bauplatz in Heidelberg-Rohrbach, da würden wir alle runterlaufen. Wo ist denn das? Aber er hatte nur eine Zusage, aber noch nicht schriftlich. obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde. Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham glaubte Gott. Er ließ alles liegen und stehen, er ließ seine Familie zurück, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, alle ließ er zurück und sagte, ich muss dahin, wo Gott mich hinschickt. Das Glaube, Leute. Ist heute noch dasselbe Prinzip. Nächster Vers. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Wow, sind wir alle begeistert, gell? Und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Sie hatten nicht mal Häuser, die wohnten in Zelten. Und die Bewohner damals, die waren nicht happy, wenn da Fremde kamen. Die lehnten die Fremden ab. Was wollt ihr? Wo kommt ihr her? Seid ihr Spione? Wer schickt euch? Was wollt ihr hier? Wir haben schon selber genug. Haut ab. So müsst ihr euch das vorstellen. Gibt's heute nicht mehr. Heutzutage gibt's nur offene Arme. Ich habe noch nicht gefunden, wo, aber das gibt's. Richtig? Nächster Vers. Sind schon einige, aber ich möchte so weit, wie es geht, mit euch heute durch. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Er wartete auf eine Stadt. Zweideutig. Einmal Jerusalem und einmal das himmlische Jerusalem. Verstanden? Wir schauen weiter. Nächster Vers. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Du wirst Vater vieler Völker heißen. Super. Lauf mal durch die Walachei und nenn dich Papa vieler Kinder. Ja, wo sind deine Kinder? 20 Jahre oder noch länger? Ja, die sind noch unterwegs. Alter, du bist 80 Jahre alt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nix mehr. Und was passierte da? Gott erweist seine Kraft genau da, wo natürlich nichts mehr möglich war. Das ist Gottes Prinzip, er liebt es. Er macht es gerne so. Wo menschlich nichts mehr ist, und dann kriegt er alleine die Ehre. Und er wartet, er kommt spätestens rechtzeitig. Aber immer nicht da, wo wir denken jetzt. Schon mal festgestellt. Wir denken immer gestern, heute auch noch. Heute drücke ich noch ein Auge zu, aber morgen, da bin ich stinkig. Aber Gott macht es, wie er das will. Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der ihm einen Sohn versprochen hatte, was ist? Vertrauenswürdig. Sind wir auch so, wenn wir eine Verheißung kriegen, eine Prophetie, oder wenn wir spüren, Gott hat zu mir geredet, halten wir daran fest, oder geht schon wieder Ratio los? Was ist, wenn? Aber war das wirklich Gott? Wir leben in einer Informationswelt. Und der größte Teil dieser Informationen sind nicht gut für uns. Wir werden überfrachtet. Unsere Augen sehen permanent Bilder. Unsere Ohren hören dauernd irgendeinen Lärm. Ich nenne es mal so. Wisst ihr, vor 200 Jahren irgendwo im Bergdorf im Bayerischen Wald, die Leute, die haben alle Schaltjahre mal jemand getroffen. Und ganz selten jemand Neues. Da gab's nichts Neues im Dorf. Wir heute sind bombardiert. Handy, Internet. Ja, es ist irgendwo ein Segen, aber kein Vorteil und ein Nachteil. Du hast auch keine Ruhe mehr. Du hast keine Ruhe mehr. Alles wird überwacht. Alles wird geguckt, was, wie, wo und... Und da kommt oft das Wort Gottes zu kurz, wenn wir ehrlich sind. Oft ist es so, dass wir dann unsere Zeit leider in die Dinge der Welt investieren und wundern uns, dass es uns nicht mehr gut geht. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Der größte Prediger in deinem Leben bist du. Lies die Bibel laut vor und du wirst merken, es passiert was mit dir. Mit deinem Herzen passiert was. Ist wichtig. Amen. Abraham war überzeugt. Er war überzeugt. Er schaute nicht darauf. Ihr müsst euch das vorstellen. Er wurde ja mit jedem Jahr ein Jahr älter. Die Wahrscheinlichkeit, noch Vater zu werden, wurde mit jedem Jahr geringer. Nicht besser. Richtig? Und trotzdem vertraute er Gott. Er vertraute ihm voll und ganz und erachtete Gott als vertrauenswürdig. Und ich bin mir sicher, der hat sich einige Sprüche angehört. Sogar von seiner eigenen Frau, die gesagt hat, also, wäre besser, du lässt die Verheißung los und nimmst dir die ägyptische Magd. Wir haben bis heute den Ärger mit diesen arabischen Völkern. Weil der Teufel weiß, wie man den Segen klaut. Er hat ein Kuckucksei ins Nest gelegt von Abraham. Gott konnte Ismael nicht töten, er hätte den Segen getötet. Versteht ihr, wie böse das ist? Und wenn du liest, wie Ismael ist, er wird unstetig unter seinen Brüdern sein, ein wilder Mann. Guck dir die arabischen Völker an. Nur auf Krieg aus und Krawall. Die lieben keinen Frieden. Die wollen immer Rabatz. Warum? Weil es von Ismael ausgeht. Aber das ist eine andere Predigt. Nächster Vers. So stammt also von einem einzigen Mann noch dazu, von einem, dessen Zeugungskraft erlöschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Aus damaliger Sicht unzählbar, aus heutiger auch. Keiner weiß wie viel. Weil es nicht nur um die Juden geht oder um die Nachkommen, die fleischlichen Nachkommen Abrahams, sondern in allererster Linie um die Nachkommen des Glaubens. Ihr habt es verstanden. Zumindest zwei oder drei, glaube ich. Amen. Ich gebe euch eine second chance. Die Nachkommen des Glaubens. Jetzt seid ihr wach. Halleluja. Nächster Vers. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod, wie lang? Bis zu ihrem Tod, was heißt es? Bis zuletzt. Haben nicht aufgegeben, haben nicht gewankt. Die haben Fehler gemacht, auch Abrahams, haben wir gerade gehört. Aber letztendlich haben sie festgehalten. Amen. Sonst wird's hier nicht stehen. Wenn das nicht wahr wäre, hätte Gott das niemals in sein Wort aufgenommen. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Wo sind die Nachkommen so zahlreich? Die kamen lange nach Abrahams Tod. Aber sie kamen. Vieles, was Gott sagt, ist prophetisch. Prophetisch heißt, es passiert in der Zukunft. Nicht jetzt sofort, sondern in der Zukunft. Okay? Sie erblickten es nur aus der Ferne. Aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Erinnert euch das an was? Was hat Vanessa letzte Woche gepredigt? Dass es für Christus volle Freude war. Dieser Vers hat mich getroffen. Er beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Jeden Tag beschäftigt der Vers mich. Dass es für Jesus, war mir noch nie so bewusst, dass für Jesus voll die Freude war, ans Kreuz zu gehen, trotz der Angst und der Dämonen und alles, was ihn da gequält hatte, weil er dich und mich sah. Können wir das wertschätzen? Können wir sagen, danke Jesus? Oder sind wir jeden Tag der Meister im Bruddeln und im Motzen und im Schimpfen und im Aufregen? Oder können wir sagen, nee, danke Jesus, danke für meine Errettung, danke für meine Erlösung. Amen. Die Woche, ein junger Mann, 25, in Washington, hab das mitgekriegt, auf die Wachmannschaft zugefahren, erschossen. Irgendeiner hat dem eine Gehirnwäsche verpasst. Fährt dahin, 25 erschossen, das Leben noch vor sich. Leute, die Hölle ist voll von Menschen, die nie gelebt haben. Die nichts in ihrem Leben erreicht haben, weil der Teufel ihnen sein Programm draufgespielt hat. Der ist in der Hölle. 25 Jahre. Glaub mir, wenn der noch eine Minute noch mal hoch dürfte, würde er schreien und alle warnen. Macht nur nicht, was ich gemacht habe. Hat's was bewirkt? Nichts. Und die Welt ist von Leuten. Buddhistische Mönche, die sich mit Benzin übergießen und anzünden und was sie alles machen, weil sie denken, sie verändern mit ihrer Tat die Welt. Nichts. Nichts passiert dadurch. Sie alle haben Gott vertraut. Bis zu ihrem Tod. Obwohl das, was er ihnen verheißen hatte, noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es aus der Ferne. Ich glaube, hier geht es auch wirklich um Christus. Sie erblickten es aus der Ferne. Aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Sie haben schon ein Stück weit verstanden, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht von der sichtbaren Welt, ich bin von der unsichtbaren Welt. Weil ich zu einem Gott gehöre, der nicht zur sichtbaren Welt gehört, sondern zur unsichtbaren. Das ist der Hammer, oder? Nächster Vers. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Geht's uns hier auch so, uns allen? Ich fühle mich hier nicht wohl. Ist nicht mein Zuhause. Ist nicht meine Welt. Ich kann nicht bei den Spöttern sitzen, ich kann in keinem Verein sein, ich kann nicht am Stammtisch sitzen, ich habe keine Lust mit denen, die dreckigen Witze, ich will das alles nicht mehr. Ich kann damit nichts anfangen. Darum können die alle mit mir nichts mehr anfangen. Ich gehöre nirgends dazu. Ich gehöre meiner Familie nirgends mehr dazu. Ich bin überall ausgestoßen, wie rausgeeitert. Aber auf eine gute Art und Weise. Mir ist es egal, weil ich schaue auf das Ziel, was vor mir liegt. Mein Ziel ist jeden Tag näher, dass ich zum Herrn komme. Ob ich die Entrückung erlebe oder ob ich in einem natürlichen Tode sterbe. Jeder Tag komme ich näher zu Christus. Und immer wieder sage ich mir, Mann, ich bin jetzt 50. Ich habe jetzt 30 Jahre gekämpft. Soll ich jetzt anfangen mit der Sünde? Bin ich bekloppt? Der Teufel kommt immer mit Angeboten. Brauche ich nicht. Ich sage mir, jetzt habe ich 30 Jahre gekämpft. Das darf nicht umsonst sein. Amen. Du musst durchhalten bis zum Schluss. Und damit darfst du nie das Ziel aus den Augen verlieren. Ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn du keine Ziele hast, kommst du nirgends an. Schau dir die Jugend an heute. Die haben keine Ziele mehr. Hartz IV ist denen ihr Ziel. Und dann so viele Kinder machen, wie es geht, das Amt alles zahlen muss. Wow, super Leben. Erfolg, etwas erarbeiten, kennen die nicht, verstehen die nicht, wollen die auch nicht. Und die nächste Generation dasselbe wieder, ohne es zu verurteilen, nur feststellend, okay? Aber wir haben eine Heimat. Wir haben eine Heimat. Wir sind keine Heimatlose. Wir haben eine Heimat und die ist oben. Und Jesus hat gesagt, ich gehe und bereite euch eine Stätte, bis ich euch zu mir rufe. Ja, ich freue mich darauf. Ich werde das geilste Haus haben, was es im Himmel gibt. Ich sage dir auch warum, weil es meins ist. Das gefällt dir vielleicht nicht oder deins mir nicht. Aber ich weiß, meins wird mir so gefallen, das wird der Hammer. Amen. Ich weiß das. Ich glaube, ich werde so eine Villa haben wie bei den Römern, zum toskanischen Stil, wo offen ist mit Säulen und wo Licht reinfällt und dann ist da ein Brunnen großer und so. Ich brauche einen Pool, das weiß Gott auch. Meine Harley steht in der Garage. Wird super. Amen. Glaubst du das? Ich glaube es. Gott wird uns jeden Wunsch erfüllen. Wir haben hier auf so viel verzichtet. Wir werden dort oben so über die Maßen belohnt werden. Glaub mir das. Jesus hat es gesagt. Du wirst belohnt werden. Wow, Halleluja. Nächster Vers. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nächster Vers. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat, wo im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Hammer. Und wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit angeschaut, wie lang das himmlische Jerusalem ist. Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube 26 Kilometer lang und 26 Kilometer hoch, ein Würfel. Das wird richtig groß. Ja, das wird gut. Weiter. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Wisst ihr, dass Abraham aus dem Land Ur in Babylonien auszog, was heutige Irak, Iran ist, zog er aus Richtung dem heutigen Israel. Und auf dem Berg, wo er hoch ist und sollte seinen Sohn opfern, ist genau da, wo Jesus am Kreuz starb, auf den Quadratmeter genau. Wisst ihr das? Genau an derselben Stelle, wo er seinen Sohn opfern sollte, baut er einen Altar. Und genau an dieser Stelle starb Jahrhunderte später Jesus am Kreuz. Es war prophetisch. Und er war gehorsam. Er holte aus und wollte gerade zustechen. Und der Engel sagte, nein, ich habe gesehen, dass du gehorsam bist. Leute, wenn du so bist, dass du dein eigenes Kind, wow. Ich ziehe den Hut vor Abraham. Und Abraham hatte nicht 20 Kinder, wo er sagt, na gut, da gebe ich halt eins her. Manche Menschen sind so. Gibt sogar heute, wo Leute ihr Kinder verkaufen. In Rumänien und überall habe ich das schon gehört. Wahnsinn. An Satanisten, Kinderschänder und so weiter. Hauptsache, sie haben was zu essen. Furchtbare Geschichten. Der Hirtl hat es erzählt, wo in Brasilien Frauen mit ihrem neugeborenen Baby stehen und bieten das den Pädophilen an. Solche, das geht gar nicht in meinem Verstand, ja. Aber Abraham war bereit dazu, den Sohn, auf den er so lange gewartet hat, auf das Geschenk Gottes, wo er so lange gewartet hat, das Gott zurückzugeben. Leute, was war an dem Mann los? Der war nicht mal wiedergeboren. Das ist doch heftig, oder? Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft? Merkt ihr? Der war schlau. Er sagte, okay, Gott hat noch irgendwas im Hinterkopf, weil, okay, ich opfer den jetzt, der ist tot, aber irgendwas wird Gott machen. Und wenn er ihn von den Toten auferweckt. Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe. Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn seinen einzigen Sohn zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund dafür war sein Glaube. Er war nicht, wisst ihr, was ich an diesen Leuten absolut begeistern und bemerkenswert finde? Die diskutieren nicht mit Gott. Ich habe mich schon oft erwischt, wo ich mit Gott diskutiert habe. Muss das jetzt sein? To that note. Ja, können wir nicht nur morgen um die Zeit, komm, sei ehrlich, die haben das nicht gemacht. Ich ziehe den Hut davor, sage, wow, was war in denen schon eine Kraft drin und trotzdem waren sie nicht die neue Schöpfung. Hä? Der Grund dafür war sein Glaube. Nächster Vers. Abraham war was? Überzeugt. Dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Um wen geht's hier? Bei wem klingelt's? Um Christus. Er verstand, dass Gott gut ist. Und Abraham trat prophetisch, dass Gott braucht immer Menschen, um zu wirken. Ich habe euch das Donnerstagabend erklärt, für die, die Donnerstagabende da sind. Die Erde ist dem Menschen was? Von Gott übergeben. Jegliche Herrschaft auf der Erde ist nur legal durch wen? Durch Menschen. Jede übernatürliche Herrschaft auf der Erde ist illegal. Auch Gottes Herrschaft. Könnt ihr mir folgen? Wenn Gott dir ein Auto schenkt, ganz banales Beispiel, im Brief steht Thomas Bauer und dann sagt Gott, gib mir mal das Auto zurück. Das ist illegal. Steht mein Name drin. Wenn Gott Adam die Erde übergeben hat und sagt, herrsche über die Erde, wer herrscht dann nicht mehr? Gott. Begreift ihr das? Was braucht Gott, um wieder zu herrschen? Sag's laut, Lydia. Menschen. Menschen des Glaubens, die hineintreten in den Riss mit Fürbitte für andere, Fürbitte tun, hineintreten und sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Amen. Die Engel können nicht einfach losgehen und machen, was sie wollen. Es wäre was? Sagt's laut. Illegal. Und Gott ist nicht ein illegaler Gott. Jetzt könnte man sagen, das war ganz schön dumm, die Idee, dass er das Adam übergibt. Andersrum, wenn er das nicht getan, hätte Adam immer sagen können, ja, ich habe ja hier eh nichts zu sagen. Wo wäre der freie Wille? Der wäre nicht existent. Der freie Wille ist nur existent, weil Gott ihm komplett die Herrschaft über die Erde gegeben hat. Versteht ihr jetzt auch, was passiert, als Jesus in der Wüste versucht wurde? Was sagt der Teufel zu Jesus? Wenn du niederfällst und mich anbetest, übergebe ich dir alle Reiche der Welt, denn mir wurden sie übergeben. Danke, Stelios. Von wem? Von Adam, nicht von Gott. Satans Herrschaft war absolut illegal, bis zu dem Moment, die Frucht zu essen. In dem Moment übergab Adam die Herrschaft über die Erde wem ab? Satan. Und als Christus am Kreuz starb, nahm er Satan die Herrschaft ab für alle die, die diese Erlösung annehmen. Nicht automatisch, sondern nur für die, die die Erlösung durch ihr Gebet, Herr, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und Sünde etc., hast du die Herrschaft zurück. Auch über den Teufel. Korrekt? Jesus sagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben, Lukas 10, Vers 19, über alle Macht des Teufels. Warum konnte das Jesus sagen? Weil er es zurückerworben hat. Seid ihr noch bei mir? Wenn Jesus aus dem Himmel kam oder gekommen wäre als Gott auf die Erde und hätte den Teufel besiegt, was wäre das gewesen? Illegal. Darum musste Jesus geboren werden von einer Frau als Mensch, um zu herrschen. Verstanden? Halleluja. Gefällt euch das? Halleluja. Nächster Vers. Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Er fing vom Heiligen Geist Worte der Erkenntnis und sprach sie über seine Enkel aus. Du wirst das. Im Positiven. Okay, nächster Vers. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er sah die neue Generation. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete. Anbetung. Halleluja. Nächster Vers. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Da waren die noch gar nicht in Ägypten. Prophetisch sehen, in die Zukunft sehen, was kommt. Der Grund dafür war sein Glaube. Gott belohnt immer den Glauben. Amen. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte, dass sie ihn mitnehmen sollten nach Israel. Er wollte nicht in Ägypten bleiben. Okay, weiter geht's. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Der Glaube seiner Eltern. Der Teufel tötet ja gerne Babys, das wisst ihr ja. Bei Mose, bei Jesus, warum? Weil sie noch keine Gefahr für ihn sind. Warum möchte der Teufel immer frisch Bekehrte wieder zurückziehen und töten? Weil sie noch keine Gefahr für ihn sind. Sobald ein wiedergeborener Christ lernt, das kann innerhalb vom halben Jahr sein, das kann innerhalb 30 Jahre sein, ich sage euch immer, in dem Maß, wie du wächst, bestimmst du selber. Nicht Gott. Du selber bestimmst, wie schnell du wächst im Glauben. Seid ihr noch da? Seid so still geworden. Deswegen kann jemand, der ein halbes Jahr gläubig ist, kann einen überholen, der schon 30 Jahre einen Stuhl wärmt. Um es mal böse auszudrücken. Ist einfach so. Wenn er anfängt, sofort zu glauben, macht es bup, 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 bup. Und je mehr du glaubst, desto mehr kriegt der Teufel Schiss vor dir. Amen. Wenn der Teufel merkt, dass du weißt, wer du bist. Er weiß, wer du bist. Aber er versucht alles, dass du nicht weißt, wer du bist. Wenn der weiß und anfängt zu sehen, dass du erkennst, wer du bist in Christus. Wenn du mündig wirst und in den Glauben kommst, dann wirst du gefährlich für ihn. Und dann hat er richtig Angst vor dir. Dann kann er nur noch eins machen wie bei Jesus. Ich schenke dir alles hier. Und Jesus denkt sich, hey, das hab doch ich alles geschaffen. Was wissen du? Wenn mir auf die Nerven gehst, könnte Jesus sagen, mach mir einfach eine neue Erde. Macht er ja auch, aber zur richtigen Zeit. In Gottes Zeitplan. Amen. Super. Halleluja. Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Trotz Todesstrafe. Trotz Ankündigung der Todesstrafe. Okay? Weiter. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war es wohl. Krass. Keine Ahnung, wer ist denn heute ein mächtiger, beliebter Mann? Fällt mir gar niemand ein, groß. Keine Ahnung. Michael Jackson war so einer, von der ganzen Welt geliebt. Hat ja auch ein paar Kinder gehabt. Stell dir vor, der adoptiert dich jetzt. Und jeder bewundert dich und sagt, boah, cool, ey. Oh, ich möchte dein Kumpel sein. Was, Michael Jackson ist dein Vater, Hammer. Jeder würde dir in den Hintern kriechen wollen, um irgendwie einen Profit daraus zu schlagen. Komm, sei ehrlich. Du wärst plötzlich stinkereich. Du wärst Erbe von einem der reichsten Männer der Welt. So ging es Mose. Er war unter Pharao, das war damals das größte Reich auf Erden. Gold, Silber, Geschmeide, die haben in Ziegenmilch gebadet. Die anderen konnten sich nicht mal ein Glas davon leisten. Und er erkennt, er ist ein Jude, er ist ein Mann Gottes. Es war ihm lieber, mit den Juden im Dreck zu sein, mit den Sklaven zu sein, als noch weiterhin im Palast zu sein. Das lesen wir gleich. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wow. Er verstand, das hier ist alles temporär. Es wird alles vergehen. Was bleibt, ist das, was ich anfange zu erkennen. Gott, der allmächtige Gott. Amen. Merkt ihr, wie viel da für uns drin ist? Da ist unfassbar viel für uns drin. Nächster Vers. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, lies, was hier steht. Die haben ihn alle ausgelacht. Selbst die einfachsten Diener in Ägypten waren frech zu ihm, weil sie wussten, der hat nichts mehr zu melden. Der hat nichts mehr zu sagen. All seine Macht aufgegeben, der Trottel. Ich würde sofort mit ihm tauschen, haben alle gedacht, aber er nicht. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, seht ihr, schon wieder prophetisch. Schon wieder prophetisch. Bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Weil, lies, was hier steht, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithält. Lauf du mal 40 Jahre mit Volldeppen durch die Wüste. Du siehst immer nur dieselben Idioten, die nichts verstehen, Gott nicht verstehen, dich nicht verstehen. Du hast sie gerade gebadet und gewickelt und dann rennen sie wieder in die Matschkuhle. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag kommen sie mit dummen Ideen. Du gehst auf den Berg, da oben ist Feuer, Rauch und du bist bei Gott. Anstatt dass die Ehrfurcht entwickeln, machen sie ein goldenes Kalb. Und lauter so Zeug. Du kriegst einen Vogel, kriegst da. Und Gott hat mehrmals gesagt, ich mach die jetzt alle. Wupp, weg und dann ist gut. Da sagt Moses, kannst du nicht machen. Nee, das kannst du nicht machen. Er war sogar noch in seinem Herzen so, dass er nicht auf seine Emotionen hört und sagte, Gott, endlich, seit 30 Jahren warte ich darauf. Oh, spar mal die nächsten 10. Schlag sie alle tot. So war er nicht drauf. Weil je länger er mit dem Volk ging, glaube ich, desto mehr lernte er Erbarmen. Und er sah sie sterben wie die Fliegen. An einem Tag 30.000. Bup, 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 von den Schlangen gebissen und so weiter. Das ist nicht schön. Und wir lesen auch bei Christus, er wurde barmherzig. Jesus selber ging durch einen Prozess der Barmherzigkeit. Er musste Barmherzigkeit wirklich, ich will nicht sagen lernen, aber vertiefen in sich. Und die gingen ihm auch auf Nerven. Er sagte, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch voll Pfosten noch ertragen? Wie oft soll ich es euch noch erklären und ihr kapiert es nicht? Mir geht es nie so, ich mache das gerne. Ich mache alles gerne zum 100.000. Mal, kein Problem. Wenn der Herr mir sagt, predigt schon wieder über Gnade, sage ich, super, ist erst die 25. Predigt in 10 Jahren, machen wir noch einmal. Und das ist gut so, weil ich vertraue dem Herrn. Der weiß, was ihr für Futter braucht. Es nützt euch nichts, wenn eure Zähnchen wackeln und ich stelle euch das beste Steak hin. Ihr werdet, aua, 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 ich kann euch kein Steak essen. Na, dann werfe ich alles weg. Nee, dann gibt's halt Stroh oder Heu oder keine Ahnung was. Gott weiß es. Amen. Ist gut, ist nicht schlecht. Er wusste die Belohnung, die für ihn bereitgehalten wurde. Stellt euch das mal vor. Welcher Reiche dieser Welt wird seinen ganzen Reichtum aufgeben für etwas, was eine Zusage ist, wo man nicht sieht? War Mose im Himmel? Nee. Hat er das gesehen, was Gott ihm versprochen hat? Nee. Aber er hat's trotzdem geglaubt. Merkt ihr, wie das zurückgeht zum Anfangsvers? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Hammer, oder? Halleluja. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Gehen wir auch entschlossen unseren Weg. Sagen wir gehen mit Gott vorwärts, nicht rückwärts. Haben wir diese Überzeugung? Verlassen wir Dinge, wo Gott sagt, lass es los. Ob das dein Heimatland ist, oder dein Verein, oder die Dinge, die du liebst, oder dein, was du dir antrainiert hast über Jahre. Kannst du die Dinge loslassen, wo du weißt, es ist nichts für mich? Amen. Kannst du's? Das ist eine Aufgabe. Nächster Vers. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Ihr wisst ja, das Passalamm. Wer ist das? Jesus. Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der Verderber oder der das Verderben bringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonen musste. Der Teufel muss immer vorbeigehen, wenn das Blut ist. Er kann nicht. Er führte das Passafest ein. Ihr wisst ja, ich weiß, ich schocke immer Leute, wenn ich das sage. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles Hexenfeiertage, wo die katholische Kirche daraus einen christlichen Feiertag gemacht hat. Ich feiere kein Ostern und ich feiere kein Weihnachten. Und wenn du es tust, ist es nicht schlimm, davon stirbst du nicht, verlierst auch nicht deine Errettung. Wow. Ja? Aber ich feiere das nicht. Ich feiere es nicht. Warum? Weil es nicht in der Bibel steht. Wenn einer zu mir kommt und sagt, wenn du da unten vorwärts einparkst, darauf steht die Todesstrafe. Dann sage ich, wo steht es? Ja, im Grundgesetz. Da weiß ich ganz genau, weil ich das Grundgesetz kenne, das steht da nicht. Und wenn es da nicht steht, interessiert mich das nicht. Da kann Mr. XY kommen und sagen, hey, im Grundgesetz steht. Amen. Das Grundgesetz ist unser Gesetz und da steht drin, was in Deutschland Recht und Ordnung ist. Und wenn da etwas nicht drin steht, interessiert mich das nicht. Bist du auch so? Ich hoffe es für dich. Wir folgen nicht der katholischen Kirche. Amen. Ich feiere auch nicht deren Feste. Jesus ist nicht am 24. oder am 25. Dezember geboren. Das weiß man. Das sind nämlich keine Schafhirten mit neugeborenen Lämmern mehr auf der Weide. Am 25. Dezember haben über 30 heidnische Götter Geburtstag. Wisst ihr das? Die Kirche hat einfach einen Austausch gemacht. Der Hase steht für die Fruchtbarkeitsgöttin Freya. Nach der ist auch unser Freitag benannt. Der Donnerstag ist nach Donna benannt. Alles germanische Götter. Brauche ich nicht. Du? Ich gehöre Christus. Amen. Kannst trotzdem ein bisschen Ostern feiern, aber verstehe, hey, es ist nicht ein Fest, was in der Bibel steht. Wir müssten eigentlich, hier, Passa, das könnten wir feiern. Aber, nochmal, es ist Teil des Gesetzes. Und ich bin nicht mehr im Gesetz. Ich stehe über jedem Fest. Ich habe jeden Tag Weihnachten, Ostern, Pfingsten oder sonst was. Amen. Das ist ein Unterschied. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Amen. So ist das. So ist das nun mal. So, weiter geht's. Ein paar habe ich noch. Könnt ihr noch? Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Immer. Leute, die gläubige Leute nachahmen, immer werden die Schiffbruch erleiden. Immer. Kannst dich entspannen. Keiner kann dich nachahmen. Amen. Aber du kannst Christus nachahmen. Weiter. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten, denn auf Gottes Befehl hin waren sie 7 Tage lang um die Stadt gezogen. Wisst ihr, Gott macht immer solche Dinge, um deinen Gehorsam zu prüfen. Hätte Gott am ersten Tag die Mauern einwerfen können? Nein, die mussten erst 7 Tage Buggedibu machen. Oh, Buggedibu, Buggedibu. Ich finde es so lustig, manche Geschichten in der Bibel finde ich so toll. Weil die mussten die Schnauze halten 7 Tage. Das hat Gott gefallen. Ein Schnattervolk. 7 Tage die Schnauze halten. 7-mal da rumlaufen. Und damals, es waren die höchsten Mauern der Welt. Und die wurden in den Boden gedrückt. Die sind nicht eingestürzt, wie es hier steht. freie Übersetzung. Der Engel hat die in den Boden reingedrückt. Die hat man übrigens schon gefunden. Die Mauern gehen ewig weit runter. Wissen nicht, wie die das gebaut haben. Es ist nicht gebaut, es ist runtergedrückt. Aber ihr wisst Bescheid. Und dann stell dir vor, so, was weiß ich, 6-7 Meter dicke Mauern und vielleicht 30 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie groß die waren. Müsst ihr euch nur mal so bildlich vorstellen. Und die Leute aus von Jericho, die stehen da oben und gucken dazu, wie die da außen rumlaufen. Die haben doch einen Knall. Ey, was macht denn ihr da unten? Hey, ihr blöden Hebräer. Und die geben keinen Mucks von sich. 7 Tage lang. Und dann sagt Gott, erhebt das Kriegsgeschrei. Da haben die aber gestaunt. Ja, was ist denn jetzt kaputt? 7 Tage Schweigen der Lämmer. Und dann auf einmal Kriegsgeschrei. Ja. Weil sie gehorsam lernten dadurch. Nicht sie plappern. Gott hat geredet, dann braucht man nicht mehr plappern. Das ist das Problem der meisten Christen. Gott hat geredet und sie plappern. Braucht kein Mensch. Gott braucht plappern nicht. Dein Nachbar braucht plappern nicht. Manchmal ist einfach gut, nur mal die Schnauze zu halten. Amen. Ich weiß, dass es gut für euch ist, wenn es euch auch nicht gefällt. 7 Tage rumgezogen. Nächster Vers. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Was hat die Frau verstanden? Die Israeliten, mit denen ist jemand. Wer ist es? Gott. Und sie sagte sich, vielleicht kann ich mich retten und mein Haus, wenn ich denen gnädig bin. Ich investiere Gnade und will was ernten? Gnade. Und ich finde es so bemerkenswert. Ich habe mal eine Predigt gemacht über die Hure Rahab vor vielen Jahren. Die nannte ich der Glaube einer Frau. Und da habe ich verstanden, die Versteckte, die auf dem Dachboden unter Reisig. Und da kamen die Soldaten rein und sagen, hey, bei dir waren 2 Freier. Wo hast denn die versteckt? Ja, die sind schon wieder gegangen. Keiner hat nachgefragt. Stell mal vor, es wäre eine normale Frau gewesen oder eine Verheiratete. Hey, wo sind die Kundschafter? Die wären nicht gegangen. Die haben die ganze Bude durchsucht. Gott benutzt eine Hure für die Religiösen. Geht das jetzt gar nicht, was ich jetzt sage. Können die überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Gott benutzt eine Hure und rettet ihre Familie. Alle Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins durch die Hure. Glaubt ihr, dass die alle stolz auf die waren? Glaubt ihr, dass sie gesagt haben, ey, meine Cousine, hey, ist hier die Oberhure, macht tolles Geschäft. Haben noch nie erlebt. Und Gott benutzt diese Hure, um sie und die ganze Familie zu retten, als einzigste Familie von Jericho. Wie viel Zehntausende da oder Hunderttausende da gelebt haben, wissen wir nicht. Gottes Weisheit ist unermesslich. Amen. Und sie hat sich den Israeliten unterworfen, hat gesagt, ich setze alles auf eine Karte. Gott ist ein Belohner. Von wem? Wer weiß es noch? Von denen, die ihn suchen. Amen. Und da schon Gnade für die Nichtjuden. Schon Gnade für die. Für die nicht im Bund. Gott belohnt es. Ist das nicht der Hammer? Ich könnte stundenlang über diese Frau predigen. Da ist noch so viel drin, aber das ist nicht heute die Botschaft. Nächster Vers. Und Paulus schreibt es. Tausende Jahre später wird ihr Name, sie ist keine Hure mehr jetzt, aber damals, um ein Verständnis, versteht ihr? Gott nimmt sie durch den Glauben, den sie hatte, mit auf als Glaubenstiger im alten Bund und lässt es in Hebräer niederschreiben. Ist der Hammer, oder? Sagt es mal einem Religiösen, Gott schreibt gut über eine Hure in der Bibel. Die steinigen dich. Glaubst du das? Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, David und Samuel und auf die Propheten. Weiter. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Das ist die Botschaft für dich heute Morgen. Ich habe Corona, Balliskrieg in Russland und dann kommen die Atombomben und dann kommt das und Waldsterben und Ozonloch und CO2 überall. Oh, und dann kommt der nächste Virus, die Afrika-Mutation, die ist ganz schwarz. Leute, merkt ihr nicht, wie das Propagandaministerium der Hölle funktioniert? Fürchte dich nicht, sagt Jesus ständig. Um was geht's? Wer weiß es noch? Um den Glauben. Du kannst die Nachrichten schauen, kannst du machen. Kannst auch auf Facebook, wie ich, ständig die Posts anderer Christen sehen, was jetzt alles kommt. Manches davon ist gut, das meiste ist echt Schrott. Vieles habe ich schon entfernt, bin immer noch dabei am Entfernen. Wunder mich, weil ich alles so angenommen habe über die Jahre, was die alles so denken. Ich weiß, dass wenn ich zu Gott gehe, erzähle ich ihm nichts Neues. Das ist mein Glaube. Manche Christen habe ich das Gefühl, das haben sie jetzt entdeckt. Manchmal posten die Sache, die habe ich schon vor 4 Jahren gepostet. Dann schreiben die da einen Text drunter, wie wenn sie gerade die Erde geschaffen hätten. Leute, das ist ein Schnee von gestern, der hat schon so ein Bart, da kannst du drauftreten, wenn du läufst. So alt ist das Ding. Unfassbar manchmal, ich habe keine Lust mehr. Ich lasse das alles, interessiert mich alles nimmer. Mittlerweile like ich auch so Tierfotos. Soweit bin ich schon, Katzenbabys. Wow. Schlimm. Lies mal, was hier steht. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben, nicht alles zustande gebracht? Thomas, wird alles schlimmer, die Welt geht unter? Oh je. Wenn die schon keine Angst hatten, die hatten richtig Probleme. Wenn das Meer vor dir ist und hinten kommt der Pharao mit Gerassel, dann weiß ich, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Nicht, wenn das Arbeitsamt sagt, jetzt wird's auch mal Zeit, dass sie einen Job finden nach 30 Jahren, wir haben keine Lust mehr, Hartz IV zu bezahlen. Und bitte, Hartz IV, fühl dich nicht angegriffen, ich nehme es halt mal als Beispiel. Vielleicht kommt irgendwann Hartz 16, dann nehme ich das. Stimmt's? Sie zwangen Königreiche nieder. Leute, wir haben die Power, Satans Königreich aufzuhalten. Wisst ihr das? Wenn wir beten, wackelt die Bude. Und ich bete, dass die Dinge ans Licht kommen und das Ganze aufhört jetzt so nach und nach. Es wachen jetzt viele Leute auf. Gestern hat mich jemand aus meiner Familie angerufen und sagt zu mir, ja, unser Kindergarten war rappelvoll mit Kindern und Leuten, ohne Maske. Die Leute haben keinen Bock mehr auf den Quatsch. Und da hat jemand, wo sich aufregt, hat die Polizei gerufen. Ihr habt das Gespräch mitbekommen. Dann hat die Polizei gesagt, wir kommen nicht, wir können das eh nicht mehr stoppen. Langsam wacht auch die Polizei auf und sagt, wir haben Schnauze voll von dem Mist. Wird Zeit. Leute, das ist Gebetserhörung. Ja, es gibt ein Virus, der ist echt. Aber der ist nicht so schlimm, wie die erzählen. Und da geht's nicht mehr um den Virus. Es geht drum und ganz, ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Egal. Okay, sie hielten Löwen das Maul zu. Erfüllung und Zusagen, die Gott gemacht hat, haben sie erlebt. Weiter geht's. Glauben bringt Resultate. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Das kennt ihr, die Geschichte, ja? Daniel, Nebukadnezar. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Ich rede nicht von geistlichen Sachen, wo wir Buggedibu machen. Und dann gehen wir runter vom Berg und freuen uns. Oh, haben wir aber heute den Teufel Angst gemacht. Oh, oh, oh. Und dann kommt noch so ein Narrenorten hier dran. Oh, ich bin der Teufeljäger. Meine Güte, du. Aber die haben wirklich was mit Gott erlebt. Wunder über Wunder. Amen. Nächster Vers. Wir haben es gleich geschafft. Noch ein paar Verse. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten.
Na, das gibt's heute nicht mehr, Thomas. Den macht der Herr nicht mehr.
Na, wenn du meinst. Weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Leute, täglich passiert es irgendwo auf der Welt. Der Durchschnitt ist, 100.000 Christen werden jedes Jahr wegen ihres Glaubens umgebracht. Wir haben es schön hier in Deutschland. Noch. Wie lange, weiß ich nicht. Deswegen ist jetzt die Zeit, um zu trainieren für den Krieg. Wenn es losgeht mit der Verfolgung, kannst du mir nicht anrufen und sagen, Thomas, da stehen 3. Wenn ich jetzt nicht abschwöre, dann musst du wissen, dass du weißt. Amen. Ich weiß jetzt schon, meine Zukunft ist da. Ob das schnell oder langsam geht, natürlich oder nachgeholfen, mir ist das völlig Bums. Ich habe mich entschieden, ich gehöre Jesus. Ich erwarte, dass ich wie Stephanus den Himmel offen sehe und Gott preise. Ich merke nichts von Flammen, wenn sie mich verbrennen wollen. Wenn sie mir den Kopf abhacken, jo, das sollen sie es doch machen. Das hört sich verrückt an, oder? Aber ist das Fantasy? Leute, in China, im Irak, überall ist es an der Tagesordnung, in Afrika, Boko Haram, schon wieder, in Mosambik schon wieder eine Bombe hochgegangen. Das ist an der Tagesordnung. Nur bei uns hier, wir sind noch ein bisschen im Lalaland. Und ich möchte meinen Glauben bauen. Du auch? Wärst du bereit, wie Abraham, deine Kinder loszulassen? Wenn deine Kinder umgebracht werden von irgendjemand, bist du bereit, loszulassen oder willst du Rache? Leute, das sind wichtige Fragen. Ich kenne keine zweite Gemeinde in Deutschland, die euch sowas predigt. Ich kenne nur Eierbobaya-Predigten in Deutschland. Ich muss solche Sachen predigen. Ich weiß nicht, warum. Das ist mein Job. Ich habe auch nicht immer Bock darauf. Ich predige euch immer das Krasseste von allem. Stimmt's? Aber ich glaube, wenn ihr es glaubt, werdet ihr durchstarten. Und ihr werdet im Himmel ankommen als Helden. Nicht auf der Erde, aber im Himmel. Amen. Ich glaube es. Halleluja. Und glaubt nicht, dass mein Glaube nicht angegriffen ist. Oh. Immer. Oh. Ich habe meine Kämpfe. Es gehört dazu. Vanessa hat es letzte Woche auch in der Predigt gesagt. Wir haben immer Kämpfe. Es ist nie Eierbobaya. Ihr versteht auch, was im Geist passiert. Und ich merke, wenn ihr betet, merke ich. Ich merke, wenn Gebetssupport da ist. Ich merke, wenn ihr mich liebt, merke ich das. Die Liebe kommt an. Ich merke auch, wenn Leute negativ reden. Ich merke das, wenn Leute mich verfluchen. Ich merke das. Manchmal zeigt mir Gott sogar wo. Amen. Gott zeigt mir das nicht, damit ich sie verurteile oder weil ich besser bin oder Gott sagt, ich bin auf deiner Seite, Thomas. Gott ist immer auf derselben Seite. Das Kreuz ist der Ort, wo wir zusammenkommen. Amen. Okay, noch schnell die letzten Verse und dann entlasse ich euch. Ich gucke schon auf meinen Spickzettel. Ich glaube, alles schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Mal gucken, oder doch? Aber ja, oh, wir sind ja schon weit. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche, ja, zurück. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Nicht alles eitler Sonnenschein. Merkt ihr das? Wir haben viele Wunder gerade gelesen und jetzt merken wir, die Verfolgung war auch da. Gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Nächster Vers. Sie wurden gesteinigt, wurden zersägt. Super, ne? Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher. In Schaf- und Ziegefelle gehüllt. Notleidend, verfolgt und misshandelt. Nichts Neues unter der Sonne, oder? Weiter. Die Welt war es nicht wert, lies, was hier steht. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in den Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Die Welt war es nicht wert. Wenn du mit natürlichen Augen es liest, denkst du, die Welt hat dich abgelehnt. Ja, aber Gott sondert auch manchmal ab. Und wenn du dann in einer Höhle lebst, egal. Eine Höhle mit Gott ist besser wie Adullam, wo David war, ganz alleine Lobpreis machte. Und die ganzen Kaputten kamen zu ihm, weil sie vom Lobpreis angezogen waren. Auch eine andere Predigt, aber auch gut. Dann weißt du, egal wo du bist, solange Gott bei dir ist, ist es der schönste Ort der Welt. Amen. Halleluja. Und die zwei letzten Verse, bis 40 wollte ich. Ihnen alle stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Möchtest du ein Zeugnis von der Welt haben oder von Gott? Beides geht nicht. Beides geht nicht. Auch als Prediger nicht. Pass auf von Predigern, die in der Welt beliebt sind. die eingeladen werden zu Präsidenten und so. Pass auf, da stimmt was nicht. Es passt nicht zusammen. Okay? Attenzione. Ihnen alle stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Darum sage ich immer, wenn du oben ankommst, werden sie dich fragen, wie war das als neue Schöpfung? Amen. Und der letzte. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist. In der Zeit, in der du lebst, jetzt, heute und hier, hat Gott etwas Besseres vorgesehen als das Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Wir werden staunen über ihre Wunder und die werden staunen über unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und vieles, vieles mehr. Amen. Halleluja. Komm, lass uns noch mal kurz in den Geist gehen und sagen, danke Jesus für die Botschaft. Herr, hilf mir und meinem Unglauben. Hilf mir und mach meinen Glauben stark. Hilf mir, dass mein Glaube durchbricht, Herr. Ich möchte, dass mein Glaube stark ist und dass überall da, wo noch Unglaube ist, dass das verschwindet, dass das rausgeht aus mir. Da, wo ich Lügen glaube, da, wo ich ja vom Feind verwirrt worden bin, dass das geht, bring du Klarheit hinein. Jesus, ich will, dass mein Glaube ein absolutes Überzeugtsein ist von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge, von den himmlischen Dingen und von den zukünftigen Dingen. Herr, und danke, dass ich weiß, dass du real bist. Mich muss niemand mehr überzeugen, dass es dich gibt. Niemand muss mir beweisen, dass es dich gibt. Ich weiß, dass es dich gibt, Vater. Und dass du lebendig bist und dass du wirksam bist. Dass du in meinem Leben wirksam bist und im Leben von meinen Geschwistern. Vater, und wir beten, dass wir begreifen, du bist Immanuel, Gott mit uns. Du bist Elohim, Adonai. Du bist der Gott, der mich nie verlässt noch versäumt. Alle Tage meines Lebens bist du bei mir. Danke, Jesus, ja, für Frucht in meinem Leben. Und danke, dass der Glaube in mir alles bewirkt, was ich brauche. Meinen Glauben. Nicht der Glaube meines Nachbarns. Mein Glaube in mir bewirkt jedes Wunder und jede Veränderung und jedes Durchhalten, was ich brauche. Und du kannst nicht lügen. Du bist kein Gott, der lügt. Du hältst deine Zusagen. Das, was du sprichst, hältst du. Und was du aussendest, kommt zu dir zurück. Halleluja. In Jesu wunderbaren Namen. Sammy, wart, bis du drauf drückst. Ich habe die Woche was gelesen, es hat mich so begeistert. Merkt ihr diesen Satz, das ist der letzte Satz. Nur das, was vom Himmel gekommen ist, kann zurück in den Himmel. Du wirst dort nichts Irdisches finden. Nur das, was vom Himmel gekommen ist, das, was der Vater dir geschenkt hat, ein neues Leben, eine neue Natur, kann zurück zu ihm. Amen. Halleluja. Danke euch.